Liebe Schwestern und Brüder, das muss schon eine ziemliche Begeisterung gewesen sein, als die 72, das war ja nun schon eine ganz passable Zahl, nach ihrem ersten gut bewältigten Praktikum wieder bei Jesus eintrafen und beeindruckt davon berichteten, was ihnen überraschenderweise alles gelungen war. Es hatte wirklich funktioniert, dass auch sie das Wort vom neuen Reich Gottes, von dem ihr Meister immer redete, unter die Leute bringen konnten und dass es auch ankam. Sie werden sicher am Anfang zwar mit sehr viel Enthusiasmus aufgebrochen sein, aber bestimmt auch mit einem etwas flauen Gefühl in der Magengrube, ob sie das auch schaffen würden, die Botschaft gut herüberzubringen, die richtigen Worte zu finden, glaubwürdige Vorboten des Propheten aus Nazareth zu sein und selbst die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen, berichten sie jetzt. Tief beeindruckt sind sie, dass Gott ihnen eine solche Vollmacht gegeben hat. Mit einer solchen Gabe könnte man direkt versucht sein, die Rolle eines Guru zu übernehmen. Aber Jesus holt sie sofort wieder auf den Teppich zurück. Entscheidend ist, sagt er, dass eure Namen im Himmel aufgezeichnet sind, dass ihr zur Familie Gottes gehört. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Wir hörten schon letzten Sonntag davon. Und er weiß, dass das Volk Israel und seine Autoritäten ihn wohl kaum als Messias annehmen werden. Zu viel Widerstand hat sich gegen ihn aufgebaut. Viel Neid spielt dabei eine Rolle. Bei den Verantwortlichen des Volkes Ablehnung, Unverständnis aus teilweise sehr dunklen Beweggründen, Angst, die eigene Position im Machtgefüge zu verlieren. Es wird keinen schnellen Siegeszug geben, das ist allen klar. Aber die Lage ist auch nicht hoffnungslos. Jesus will alle aufwecken, die an die innere Erneuerung Israels glauben und daran mitzuwirken bereit sind. Viele Zeitgenossen Jesu sind enttäuscht, dass er nicht als Kriegsmessias gegen die Römer zieht, dass er nicht die Trends und Auffassungen der damaligen Zeit, der Herrschenden oder auch des Volkes einfach bestätigt. Heute ist es bei uns ja nicht viel anders, liebe Schwestern und Brüder. Heute sind viele enttäuscht, dass Gott nicht das Leid schlicht abschafft. Krebs, AIDS, Alzheimer, die sinnlosen Kriege, Gewalt, die Zerstörungswut der Terroristen, Naturkatastrophen. Andere hören sein Wort, scheuen aber vor dem Risiko des Glaubens, der Parteinahme, des Vertrauens auf diesen Gott, der sich nie festhalten und einordnen lässt. Und wieder andere wollen nicht einen Gott, der einfach über ihr Leben verfügt, so wie früher Vater oder Mutter oder irgendein anderer Mensch. Sie haben sich entschieden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und glauben, dass sie dabei am besten fahren, bis zum Beweis des Gegenteils. Und wieder andere hatten nie eine echte Chance, sich für oder gegen diesen Gott zu entscheiden, weil sie ihm einfach nie begegnet sind, sondern nur den Vorurteilen oder den Zerrbildern ihrer Eltern oder Bekannten oder anderer Menschen. Die Zeiten damals und heute sind gar nicht so verschieden. Mitten hinein in diese Situation sendet Jesus seine 72. Und da lohnt es sich einmal genau hinzuhören, was er ihnen als Vorgehensweisen empfiehlt. Drei Dinge möchte ich mal herausgreifen. Das Erste, was ihnen aufgetragen ist, sie sollen zu den Menschen gehen, in die Dörfer, in die Häuser und den Frieden bringen, sagt er ihnen. Das bedeutet hier nicht nur Waffenstillstand Überwindung der Gewalt, Streit vermeiden, Unterbrechung des Alltagskriegs, sondern vielmehr dieser Friede, der von Jesus kommt, ist eine Form von Leben und von Liebe, aktives Interesse am anderen Menschen, Suche nach Begegnung, Wertschätzung, Ausräumen alter Verwundungen. Dieser Friede heißt Ausschau halten, aufatmen, wieder das in den Blick nehmen, was Gott den Menschen eigentlich zugedacht hatte, Leben und Freude am Leben und Vertrauen darauf, dass das zur Grundmelodie unseres Daseins werden kann. Aber dieser Friede wird den Menschen nicht aufgedrängt. Er wird ihnen angeboten. Sie können ihn ergreifen oder auch nicht. Wo sie ihn ergreifen, da wird er von selbst zur Kraft und Wirksamkeit, dass er das Leben verändert. Und sie werden spüren, dass Gott seinerseits in seinem Frieden am Werk ist und in vielen Stellen, im Kleinen und im Großen, seine Herrschaft aufrichtet. Dann kommt als weiteres Wort der Rede Jesu: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Man kann dieses Wort ganz verschieden hören. Man könnte einen Schreck bekommen vor dem, was den Jüngern da zugemutet wird. Das hört sich ja fast an wie ein Todesurteil. Aber man kann es auch als Verheißung verstehen. Ihr werdet als Schafe von diesen Wölfen nicht gefressen werden. Gerade die Menschen, für die sonst Dominanz, Zupacken, Macht, Durchsetzungsvermögen tägliches Brot ist, die spüren in eurer Nähe etwas von ihrer eigenen verborgenen Sehnsucht nach einer ganz anderen Welt, in der sie ihr Wolfsein ablegen dürfen und einfach nur leben können. Sie ahnen etwas von der Vitalität der Botschaft, die ihrem Wolfsein auf Dauer keine Chance lassen wird. Wir kennen ja alle das vielfältige Jammern in unserer Kirche über die böse Welt. Manchmal hört sich das für mich so an wie das Jammern der Schafe, dass sie keine Wölfe sind. Man sollte ihnen sagen, seid doch froh, dass ihr Schafe seid, denn ihr habt das Leben, nach dem sich die Wölfe ewig sehnen. Und es ist eine Grundfrage unseres Glaubens, ob wir wirklich überzeugt sind, dass am Schluss die Liebe siegen wird, weil sie stärker ist und nichts anderes. Und verblüffend ist zum Dritten auch: Die Jünger, die ausgesandt werden, sollen ganz anders als die Jünger der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht in erster Linie von Forderungen reden, die zu erfüllen sind, von Regeln, die eingehalten werden müssen. Sie sollen Gottes Güte bezeugen und von seiner Nähe reden. Und sie werden viel Zeit und Gelegenheit gehabt haben, zum Beispiel ganz persönlich zu erzählen, wie sie erstmals Jesus begegnet sind, wie seine Worte und Machttaten sie angerührt haben und was sich dadurch in ihrem Leben verändert hat. Wenn wir bei anderen sind und sich die Gelegenheit ergibt, einmal von unserem Glauben zu reden, markige Sprüche oder moralische Imperative überzeugen heute wie damals keinen fragenden und suchenden Menschen. Aber wenn der uns zuhört, etwas merkt von der gewinnenden Art Gottes an uns, von seinem Glauben an das Gute im Menschen, von seiner Zuwendung zu den Verlorenen, wenn er selber offen von seinen Fragen und Unsicherheiten erzählen kann, dann ist es fast immer so, dass die Menschen aufhorchen. Dann spüren sie etwas von der unverwechselbaren Lebenskraft des Reiches Gottes. Und wenn das Gespräch nicht gelingt, Jesus sagt, macht ihnen klar, dass das Reich Gottes kommt, wenn nicht mit ihnen, dann ohne sie. Das heißt im Klartext aber auch, lasst euch nicht einfallen, beleidigt zu reagieren oder enttäuscht oder erzürnt, als sei die Reaktion der anderen sozusagen eine Majestätsbeleidigung für euch. So was wird immer wieder passieren, zu allen Zeiten. Ihr sollt klar und entschieden sein, sagt Jesus, und dienstbereit, dann steht ihr im Dienst der Liebe Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, der Auftrag der 72, der Auftrag Jesu an die 72 Jünger beschreibt genau das, was auch uns Christen des 21. Jahrhunderts im Blick auf unsere Umwelt aufgetragen ist. Sprecht vom Reich Gottes, bringt den Frieden, heilt die Kranken und Verwundeten mit euren Mitteln. Und auch wenn ihr euch manchmal für Schafe mitten unter den Wölfen haltet, ihr habt mehr Vollmacht und Lebenskraft, als ihr glaubt. Es ist schon eine tolle Sache, dass Gott sein Liebstes, seine Herrschaft, sein Heil für alle Menschen so vertrauensvoll in unsere Hände legt, dass er uns mit all unseren Fehlern, unserer Begrenztheit als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinem großen Projekt Reich Gottes einsetzt. Es lohnt sich, das 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums einmal in aller Ruhe durchzulesen und sich zu fragen, ob ich ganz persönlich auf die Einladung Gottes mit gleicher Entschiedenheit und Großherzigkeit antworte. Amen.